Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Sehr schön, diese angestummenen Lieder, also auch vielen Dank von mir. Einfach wunderbar. Natürlich auch passend, das Daniel-Lied, fest und treu, wie er war. In seinem Umfeld, in diesen Umbrüchen dieser Zeiten, in denen er gelebt hat. Und trotz all diesen Wellen, politisch, kriegerisch, was auch immer, antigöttlich, so ist er standhaft geblieben, stets respektvoll, freundlich, wahrhaft ein großes Vorbild. Ja, bevor wir nun heute in Daniel 8 einsteigen, darf ich noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dieses ganze Liedgut, das wir haben dürfen. Ja, die solch eine Tiefe beinhalten, die dich loben, ehren, preisen. Danke, dass du auch immer wieder Musiker befähigst, Herr, für den Dienst. Und ich will dir auch danken für, ja, diese einleitenden Worte und auch, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen und jetzt auch, dass wir auf dein Wort hören dürfen, Herr. Und wir sind in allen Belangen abhängig von dir, Herr. Wir können nichts aus uns. Ja, wenn du es nicht geben würdest, könnten wir nicht stehen, nicht atmen, gar nichts von all diesen Selbstverständlichkeiten liegt in unserer Hand, Herr. Und so bitten wir dich, dass du es uns öffnest, dein Wort, dass wir tiefer sehen, dass wir staunen, dass wir ermutigt werden, weil wir weiter wachsen, wir wünschen es weiter zu wachsen, Herr, im Verständnis und in der Erkenntnis deines wunderbaren Wesens. Lass uns doch das gelingen, Herr. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Ja, heute Daniel Kapitel 8. Dann sind wir gleich auf in Bern wie in der Zionshalle. Das ist wunderbar. Und dann kann ich mal auch einen Unterbruch dann hier machen und mal was anderes dazwischen. Das Thema Widder und Ziegenbock. Es geht also tierisch weiter. Letztes Mal haben wir ja Daniel 7 betrachtet. Wir haben das verglichen mit Daniel 2. Nochmals Daniel 2, diese Skulptur in Nebukadnezars Traum, die Abfolge der Metalle dieser vier Weltreiche, so auch die Degeneration, auch gerade im Hinblick der Souveränität, die ja vom Haupt an war die uneingeschränkt bei Nebukadnezar bis zu den Füßen, nimmt diese Souveränität immer mehr ab. Wir haben gesehen, dass es erstaunliche Parallelen gibt zu Daniel 7 mit diesen vier Tieren, die wir betrachtet haben und haben eigentlich so das Ergebnis gezogen, dass es sich bei diesen vier Tieren um eben deckungsgleich die gleichen Reiche handelt wie in dieser Skulptur Daniel 2. Wir wissen, diese Zeit dieser vier Tiere, dieser vier Metalle, sie beinhaltet, oder es geht hier um die Zeiten der Nationen. Also Zeiten, in denen immer wieder Jerusalem zerstört wird, Israel fremd, unter fremder Herrschaft steht. Jetzt könnten wir sagen, das ist heute nicht mehr so. Offenbarung 11 verheißt, dass das nochmal so sein wird. Und die Zeiten der Nationen sind erst zu Ende, wenn der herrliche Sohn wiederkommt und das Zepter eben an sich nimmt, die Herrschaft über Israel und sein Reich. Wir haben letztes Mal gesehen, ein Tier nach dem anderen stieg aus dem Meer heraus. Wir haben dann verglichen mit anderen Stellen, haben gesehen, das Meer in der Bibel steht oftmals für das Völkermeer, für das Nationenmeer. Und auch bei den Tieren haben wir gesehen, eben Daniel 7, 17, es handelt sich um Königreiche. Und ja, eigentlich das reicht, das haben wir gesagt. Und eben heute nun kommen wir in diesem Anschluss eigentlich zu Kapitel 8. Und was nun geschieht, Wenn wir diesen Gesamtüberblick nehmen, Daniel 2, Daniel 7, so über das Grobe hinweg, merken wir jetzt bei Daniel 8, dass wir eigentlich die Lupe zur Hand nehmen und etwas detaillierter hier eintauchen. Und wir nennen den ersten Punkt Boden des Geschehens. Ja, wo hat das stattgefunden? Daniel 8, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht, nach jenem, das mir im Anfang erschienen war. Und hier fällt uns etwas auf. Ist doch anders wie zuvor. Als Daniel diesen neuen Traum erhielt, da regierte noch Belsazar. Aber Belsazar, das war doch eigentlich der König aus Kapitel 5, der mit diesem ausgelassenen Fest, erinnert ihr euch, als diese Hand erschien und geschrieben hat, Mene, Mene, Tekel. Und danach ist er doch gestorben. Und in Daniel 6 war bereits Darius an der Macht. Wir machen nun eigentlich mit diesem Kapitel 8 einen Sprung zurück. Aber mit und in diesem Traum Daniels machen wir zwei Sprünge in die Zukunft. Belsazar war zu diesem Zeitpunkt dieses Traums noch König. Und im Übrigen auch beim Traum der vier Tiere war Belsazar König an der Macht. Aber was hat Daniel nun gesehen in diesem Gesicht? Wir lesen Vers 2. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt, und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Also tatsächlich in Babel war Daniel. Und er sah in diesem Traum diese Residenz Susa. Ja, was war Susa? Diese Residenz, diese Burg, sie kommt in zwei Bibelbüchern vor und allein das gibt uns schon die Antwort, worum es sich da handelt. Im Buch Nehemia und im Buch Esther, da sehen wir, dass es die Residenz der persischen Könige war. Also Daniel sah in die Zukunft, in die nachfolgende Zeit. Eigentlich war er noch in Babel, sah aber das Königreich von Medo-Persien. Und das muss ja irgendwie konsternierend gewesen sein für ihn. Babel war ein Weltreich an Macht, das hat es noch nie gegeben. Und sich jetzt da vorzustellen, dass plötzlich da ein neues Königreich an der Macht ist, ich weiß nicht, wie es dem Daniel da innerlich ging. Und weil Gott der Schreiber der Heilsgeschichte ist, kann er jetzt einfach jemandem Einblick gewähren in irgendeinen anderen Zeitabschnitt. Und nicht einfach irgendwie grob beschrieben, sondern Daniel sieht ja Details. Sehen wir die Größe Gottes? Er zeigt dem Daniel eine spätere Zeit, so als wäre er selber dort. Und er sieht diese Burg Susa, wusste sie mit Namen. Ist doch interessant. Und das heißt für dich und mich, Gott weiß, was heute Nachmittag bei dir geschieht. Er könnte dieses Bild mit allen Details uns vor Augen führen. Welche Blumenvase wo stehen wird, wenn wir vielleicht zu Besuch sind. Und er weiß auch, was in einem Jahr ist. Und dieser Gott, das ist dein und mein Vater. Ich finde das wunderbar. Und Daniel sah Medo-Persien, die silbernen Arme in der Skulptur, den Bären in Daniel 7. Und er sieht somit zwei Tiere. Er sieht zwei Reiche innerhalb von dem, was wir hier betrachten. Eben, er nimmt die Lupe, schaut nicht mehr vier, sondern jetzt zwei mit ein wenig mehr Details. Und das führt uns nun zum zweiten Punkt, der Widder. Da heißt es in Vers 3, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner, und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Dort in Persien sah er also diesen Widder mit zwei Hörnern. Ist das Zufall? Zufall, dass beide Hörner zwar hoch waren, das eine aber niedriger als das andere? Erinnern Sie sich? Das genau spielte sich doch in Medo-Persien ab. Interessant ist, beim Standbild ist dieses Reich durch die beiden Arme dargestellt. Hier sehen wir diese zwei Hörner. Und beim zweiten Tier in Daniel 7 haben wir gelesen, dass eine Seite des Bäres höher ragt als die andere Seite. Und genau dasselbe charakteristische Merkmal wird hier durch diese beiden Hörner uns gezeigt. Und daher sehen wir wieder, wie in sich schlüssig und deckungsgleich das alles einfach ist. Aber eben ist es Zufall, dass das Höhere zuletzt emporwuchs. Meine Lieben, historisch war das medische Element dieses medopersischen Reiches das Geringere. Es war zuerst an der Herrschaft. Und dann kam aber plötzlich dieses deutlich stärkere Element, dieses Persische, und hatte dann stets das oder die Oberhand, könnten wir sagen. Das hat sich genau so ereignet. Und mit Vers 20 wird das dann auch besiegelt. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Ist das nicht gewaltig? Da staunen wir, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Und dann in diesem Traum, Daniel 8, Vers 4, ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Nochmals, also Babel war ein gigantisches Weltreich. Und jetzt kommt da ein Widder und der tat, was er wollte. Und der Widder, er stößt in Richtung Mittelmeer nach Westen, gegen Süden und gegen Norden. Ja, was heißt das? Wo liegt dieses Reich? Östlich von Jerusalem. Und das war übrigens auch Babel. Und das griechische und das römische Reich wiederum, die kamen vom Westen. Vom Westen Jerusalems. Also wenn wir solche Himmelsangaben, Richtungsangaben haben, dann müssen wir oftmals von Israel ausdenken. Und was zeigt uns das? Was ist die Mitte zwischen Ost und West? Ja, das Zentrum der Erde, das Zentrum der Welt- und Heilsgeschichte, ja, das ist Israel. Und es zeigt uns, wo der Sitz des Reiches Gottes auf Erden ist, der Thron des Gesalbten. Nicht in Paris, nicht in London, auch nicht in Washington oder Berlin und auch nicht in Bern. In Jerusalem. Und die schrecklichsten Kriege, die es noch geben wird, die werden um diese heilige Stadt ausgetragen. Ja, Jerusalem wird noch zu viel größer und noch zum viel mehr zum eigentlichen Streitobjekt werden, als es das heute ist, in diesen Zeiten der Nationen, kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn, die das alles dann endlich beenden wird. Also der sture Bock, könnten wir sagen. Dieser Widder, er stößt also zerstörerisch um sich. Und das hat es übrigens tatsächlich in der Natur schon gegeben, dass starke Widder tatsächlich Bären in die Flucht geschlagen haben. Also niemand konnte etwas gegen ihn aussetzen. Niemand konnte aus seiner Hand retten. Er schien fast schon übermächtig. Was uns vielleicht an diesem Punkt neu bewusst wird oder überhaupt auch so im Überblick über Daniel, und ich finde das herrlich, ich finde das absolut herrlich. So gewaltig ihre Macht auch war, wenn wir jetzt an Babel denken, an Nebukadnezar denken, wie absolut schrecklich deren Entfaltung war. Und das sehen wir durch die ganze Bibel, aber auch durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Bald erschien immer wieder eine andere Macht. Das ist gewaltig und irgendwie auch schön. Es kam auch hier ein anderes Tier nach dem Widder. Auch wieder ein anderes Tier, das dem, von dem es heißt, niemand konnte aus seiner Hand retten, so übermächtig war der, sich geschlagen geben musste. Und ich fand das irgendwie ermutigend zu sehen. Gott, er sorgt stets dafür, dass die Bäume der Großmächte nicht an den Himmel wachsen können. Das ist doch gewaltig. Jede politische Machtentfaltung hat immer ein Ende gefunden bis zum heutigen Tag. Auch dann, wenn es scheinbar einen Gipfelpunkt erreicht hat. Also jedes dieser Reiche, jeder scheinbar große Mensch ist irgendwann gefallen. Und eines Tages, wenn dann die Petrusbriefe sich an diesem Punkt erfüllen, dass alle Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, dann werden auch noch die Straßenschilder und die benannten Plätze nach irgendwelchen Herrschen und Großen einfach mit Ach und Krachen werden die vergehen. Ist das nicht tröstlich? Denn wie viel Drohendes finden wir heute am politischen Horizont? Und auch im Moment sehen wir das wieder gegen Israel, gegen das Königreich Gottes in Zukunft. Aber auch sonst, Bedränger von Menschen, Erpresser, jeden von denen ist ein Ende gesetzt. Für jedes mächtige Horn, das sich Gott oder beziehungsweise gegen Gott, gegen seinen Plan, gegen sein Volk, gegen Jerusalem, gegen seine Kinder stellt, da hat Gott, wir könnten eigentlich sagen, einen Werkmeister, der ihm dient und das Horn zu zerschlagen versteht. Da können wir mal lesen, Zacharia 2, Vers 4. Zacharia 2, Vers 4. Und ich fragte, was wollen diese tun? Er sprach, jene sind die Hörner, welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben durfte. Diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Und manchmal ist es ja schwierig, irgendwie greifbar. Auf die eine Seite, was Israel erlebt, das ist unglaublich böse und schlimm und schrecklich. Auf die andere Seite wissen wir, irgendwie ist das Gericht Gottes. Aber wir merken, wie er das einfach alles immer so macht, eben dass keiner in seinem Hochmut bis zum Himmel ragen kann. Jedem vergilt Gott gerecht und alle kommen und gehen, aber Gott und sein Sohn bleiben. Und das sehen wir auch, Gott kommt mit allem, aber auch wirklich mit allem und jedem zurecht. Also wirklich mit jedem sturen Bock. Und überhaupt, interessant ist ja in der Bibel, da steht ja der Bock für Bösartigkeit. Denken wir an das Völkergericht. Wie wird da getrennt zwischen Böcken und Schafen? Und Gott, er kommt somit mit der ganzen Bösartigkeit der Nationen, kommt er klar. Mit der Bösartigkeit der Menschen kommt er zurecht. Er ist Gott. Da kann nicht einfach einer kommen und sagen, so, wir setzen jetzt Israel ein Ende. Und das gilt auch für sie, für dich und mich. Sind nicht auch wir manchmal, also ich auf jeden Fall, richtig sture Böcke mit Hörnern, mit denen wir austeilen in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen, wenn wir vielleicht eine kurze Nacht gehabt haben noch. Die Regenten waren, vielleicht können wir sagen, habsüchtig. Sie wollten Oberherrschaft, die Oberherrschaft, sie wollten Ländereien. Wo stößt du Richtung Osten, Westen und Norden, weil du dir vielleicht etwas erkämpfen willst? Ansehen, eine Position im Beruf, ein Gemeindedienst. Lassen wir das doch los. Es ist Gottes Sache. Stellen wir uns ihm zur Verfügung. Und was wir auch erkennen können ist, eben Gott hat auch für dich und mich jeweils den richtigen Werkmeister. Manchmal uns gegenseitig. Und manchmal denken wir, wie kann man nur so einen Charakter haben? Aber vielleicht ist es genau der Charakter, den Gott für dich braucht, als Werkmeister. Manchmal ist es der Chef, manchmal sind es die eigenen Kinder. Gott, er kommt mit uns zurecht und er hat auch für uns das geeignete Mittel, uns weiterzubringen. Und vielleicht auch eben, um unseren Hochmut immer wieder mal auf den Boden der Realität zu bringen. Wir haben doch das alle nötig. Und vielleicht hast du auch Probleme mit unkontrollierten Zornausbrüchen. Die sind dann auch so scheinbar nicht zu bändigen. Und du wünschst es dir vielleicht, ich will die in den Griff bekommen. Gott, er kann Veränderung schenken. Manchmal ist es auch ein längerer Prozess. Und jemand sagte einmal, egal wie du über deine eigene Biografie denkst, deine Biografie hat dich Kostbares gelehrt. Seine Gnade verändert sich nicht. Seine Gnade verändert dich. Ist doch herrlich. Seine Gnade verändert sich nicht, aber sie verändert dich. Ja, für Medo-Persien hatte Gott eben auch einen Werkmeister für diesen Widder mit diesen Hörnern. Und da kommen wir zum dritten Punkt, der Ziegenbock. Der Ziegenbock. Gott schickt also für diesen mächtig gewordenen Widder nun ein anderes Tier los und dann kommt es zum Zusammenstoß. Vers 5. Ein Ziegenbock kommt von Westen her über die ganze Erde, heißt es, ohne den Erdboden zu berühren. Und hier müssen wir sehen, im nahen Kontext geht es um die damals bekannte Welt. Und dieser Ziegenbock, er kommt sehr schnell vorwärts, haben wir gelesen. Und dieser hat ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und dieser kam dann zum Widder und er lief mit seiner ganzen Kraft wuchtig gegen ihn an. Vers 6. Und dann lesen wir, wie der Ziegenbock beide Hörner zerstört und wie der Widder doch tatsächlich diesen Kampf verliert. Vers 7. Ja, niemand kann dem Widder helfen, es ist aus. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ja, wer ist nun dieser Ziegenbock? Und wenn wir da in die Geschichte schauen, dann ist das auch deckungsgleich so, wie wir Daniel 8 auszulegen versuchen. Da heißt es in Vers 21, der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Der König von Griechenland, das griechische Weltreich mit diesem starken Horn, bekannt natürlich Alexander dem Großen. Und der Erfolg Alexanders, der war wiederum so gewaltig, dass es das vorher auch noch nie gegeben hat. Und der hat am Schluss ja noch drum geweint, dass es gar nichts mehr zu erobern gibt. Und ich glaube, ich meine, in nur 13 Jahren hat er seine Eroberungsfeldzüge vollendet, also unglaublich. Und wann kam sein Ende? Als er am stärksten war, kam sein Ende. Das sehen wir in Vers 8. Da heißt es, dass an seiner Stelle dann nach den vier Himmelsrichtungen vier weitere oder neue Hörner wuchsen. Und wir lasen, dass er der erste König sei und dann eben kommt es zu weiteren Vieren. Also das Weltreich Griechenland, dieses dritte Reich wurde vier geteilt. Und wir nennen sie ja oftmals die vier Diadochenreiche. Wichtig ist nun einfach, um genau zu bleiben, auch um in dieser Skulptur und all dem Denken nicht zu verrutschen, sind die Diadochenreiche nun das neue Reich in der Skulptur, also das Eisen, die Beine, oder sind sie es noch nicht? Wenn wir den Text lesen, glaube ich, kommt deutlich heraus, dass wir immer noch auf dem griechischen Boden sind. Alexanders Reich wurde auf vier seiner Mitregenten aufgeteilt. Also wir befinden uns immer noch auf griechischem Boden, immer noch im dritten Weltreich. Und da heißt es nämlich in Vers 22, dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk Griechenland vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Also wir lesen es. Aus diesem Volk vier Königreiche. Und das war ja bei den anderen Königreichen anders. Da hat immer eines das andere erobert, aber in dem Fall nicht. Deshalb haben wir genügend Argumente, um zu sagen, nein, das ist immer noch dieses dritte Weltreich. Nun, was wir hier noch einmal für uns mitnehmen können, in der Geschichte entdecken wir, dass sich mit Medopersien und Griechenland genauso, zumindest im kleinen Stil, das hat sich alles genauso erfüllt. Wie wir das beim Medopersischen Reich sehen, auch hier mit Alexander dem Großen, hat sich genauso erfüllt. Bis ins kleinste Detail. Und wenn wir manchmal zweifeln, vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit, ja, stimmt Gottes Wort überhaupt? Was alles verheißen ist, was passiert, wenn Israel erobert würde? Was ist dann? Meine Lieben, Gottes Wort erfüllt sich und da liefert Gott so viele Beweise, auch eben wenn wir das vergleichen, diese Erfüllungen damals mit der Geschichte, das stimmt alles ganz genau überein. Und das darf uns auch Mut machen, eben diese Details, die wir selbst in der Erfüllung biblischer Prophetie sehen. In Gottes Wort ist alles stimmig und das heißt, dass Gott eben dich und mich doch nehmen könnte und uns auch in deine Zukunft, in die weite Zukunft versetzen könnte und du würdest das erleben, als wäre es Realität. So genau erfüllt sich biblische Prophetie. So fest stehen Gottes Absichten mit dir und mit mir. Da steht alles fest, da ist kein Ausgang, ist ungewiss. Und so genau weiß er auch um alle Details in unserem Alltag, um uns zu versorgen und durchzutragen. Und er weiß um den Verlauf unseres Lebens. Also bei unserem himmlischen Vater, da sind wir bestens aufgehoben. Und nun führt uns das zum vierten Punkt. das kleine Horn. Da lesen wir in Vers 9. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Also dieses Herauswachsen dieses kleinen Horns aus einem der vier, die da entstanden sind, kamen die vier nach Alexander dem Großen. Und jetzt kommt aus diesen Vieren nochmals ein kleines Horn hervor. In Daniel 7, Vers 8 lasen wir auch von einem kleinen Horn. Aber ich glaube nicht, dass es dasselbe kleine Horn ist, weil das in Daniel 7 kommt nach diesen 10 Hörnern aus einem ganz anderen Kontext. Aber in der biblischen Prophetie im Sinn ist wahrscheinlich das Gleiche gemeint. Aber von der Erfüllung her sind sie nicht die gleichen Hörner. Und das Interessante ist, da finden wir auch Parallelen von Offenbarung 13 und 17 zu Daniel 7, die sich nicht decken mit diesem kleinen Horn hier, das aus den Diadochenreichen kam. Bei diesem kleinen Horn hier, Daniel 8, geht es augenscheinlich um Antiochus Epiphanes. Haben Sie diesen Namen schon mal gehört? Epiphanes bedeutet Wahnsinn. Also die Wortbedeutung Wahnsinn. Mehr über ihn zu lesen in Kapitel 11, da kommen wir dann noch dazu. Und dieser Wahnsinn hat unter ihm, also tatsächlich regiert, das war der absolute Wahnsinn, ein prophetischer Typus im Kleineren auf den total Wahnsinnigen in der Zukunft. Man hat das Gefühl, heute wird bekannt, wer das ist. Also rein so spekulativ. Man hat das Gefühl, wir stehen nahe zuvor. Diesen eigentlichen großen antigöttlichen Machthaber der Zukunft. Sein Versuch damals war der erste, der wohl je in der Geschichte gemacht worden war, ein ganzes Volk von seinem Glauben durch Gewalt und Maßregelung abzubringen. Wir lesen in Vers 9, wie von kriegerischem Handeln gegen die Zierde, meine Lieben, hier das herrliche Land, können wir übersetzen mit Zierde, die Zierde Israel. Und gegen dieses Land war sein Hass, der volle Hass gegen das jüdische Volk. Er wollte es ausrotten und darüber hinaus die ganze Religion, jetzt menschlich gesprochen, die ganze Religion des wahren Gottes wollte er vergessen machen. Und am liebsten hätte er doch Gott auch noch gleich mitvernichtet. In Vers 10 heißt es, und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Also hier auch wieder wunderbar zu sehen, die Erfüllung im Kleinen damals und in der Offenbarung dann tatsächlich in der Zukunft, wenn dann wirklich Sterne vom Himmel fallen und Satan noch einen Teil davon mit auf die Erde zieht. Also ich glaube, wir finden auch hier eine gewisse Symbolik. Ich könnte mir vorstellen, Gott ist groß, eben dass vieles sich buchstäblich auch erfüllt, wie es hier steht. Aber Antiochus, er hat sich mit den leuchtenden Sternen, mit den leuchtenden Eliten des Volkes Israel angelegt. Die Anführer des Volkes, er hat Lehrer zertreten. Und bemerkenswert ist, dass andere vorangehende Herrscher, die Krieg getrieben haben gegen Israel, wie Nebukadnezar zum Beispiel, die haben ja den Gott Israels in gewisser Art und Weise noch geachtet. Sie haben Gott irgendwo doch noch gelobt, aber Antiochus, da war nur noch Lästern. freche Reden herausfordern. Er schändigte das Heiligtum in Jerusalem. Er ließ das beständige Opfer wegnehmen. Er machte aus dem Brandopferaltar einen Götzenopferaltar, auf dem wurde Schweineblut dargebracht. Zehntausende Juden haben in grausamster Art und Weise ihr Leben verloren bei seinen Überfällen. Und da könnten wir noch vieles mehr nennen über dieses kleine Horn. Es war der absolute Wahnsinn. Und meine Lieben, wenn das schon so schlimm war, wie schlimm wird es in der Zukunft sein? Wenn dann tatsächlich die Summe all dieser Erfüllungen auf einmal sich im großen Stil erfüllen und all die globalen Dinge wirklich geschehen, diese kosmischen Zeichen, das wird absolut grausam sein und auch noch nie da gewesen. Und da sind wir uns dann alle eins, dass das noch nie da gewesen war. Also so dieser Traum, den Daniel da hatte, der uns ja auch schon so viele Details zeigt, wie das in Zukunft schlimm sein wird. Und dann folgt in den Versen 13 bis 14 ein interessantes Gespräch. Wahrscheinlich von Engeln. Die Absicht war wohl die Unterweisung des Propheten Daniel über diese Sache. Sie fragten: Wie lange sollen solche Verwüstungen und Gräuel dieses Heiligtums noch dauern? Die Antwort war bis zu 2300 Abenden und Morgen. Und auch das hat sich buchstäblich erfüllt. Genau so lang hat diese Trübsal unter Antiochus gedauert. Und bevor wir nun zum letzten Punkt kommen, so rückblickend auf alles Bisherige, ist das nicht beeindruckend? Da regierte der absolute Wahnsinn. Alles scheint irgendwie aus den Fugen zu geraten. Der schnaubende Feind, er versucht, die Übergabe der gesamten Regentschaft oder Übernahme von allem an sich selbst, alles Christus zu entreißen mit blankem Hass. Dieses jüdische Volk zu vernichten. Der Feind, er will auch dir und mir deshalb Steine in den Weg legen. Teils auch schlimme Dinge, auch schon in den heutigen Tagen. Und eben der Gipfel des Ganzen dann im Buch der Offenbarung. Und ungeachtet dieses ganzen teuflischen Konflikts, man muss sich mal vorstellen, dieser Kraftakt über all die Jahrtausende, den Satan hier leistet, für Gott geht dennoch strammen Schrittes vorwärts. Eins nach dem anderen erfüllt sich, trotz diesem Widerstand, diesem geballten Widerstand. Und meine Lieben, das Beispiel Artillerie. Die Panzerhaubitze 2000 von der Schweizer Armee, da sehen wir, der Mensch schafft schon unglaublich viel. Mit ihr trifft man dank digitaler Technik bei einem Ziel in einer Reichweite von 50 Kilometern, trifft man auf 2 Meter genau. Das ist unglaublich. Aber es ist immer noch nicht punktgenau. Gott jedoch erfüllt sein Wort auch in den riesigsten Zeitabständen, also das sind 50 Kilometer nichts, in riesigen Zeitabständen mit mathematischer Genauigkeit, mit höchster Präzision und Pünktlichkeit. Das ist doch unglaublich. Der Feind will Termine verzögern, er will herausschieben, er will verschieben. Aber unser Gott erfüllt sein Wort punktgenau. Bei aller Komplexität des Buches Daniels, wenn wir den Werkmeister in Gedanken behalten und wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, glaube ich, haben wir einen der Kernpunkte von Daniel verstehen dürfen. Bei aller Komplexität mit biblischer Prophetie, Zeiten und Zeitabschnitten. Gott weiß punktgenau dich zu führen und zu leiten. Punkt genau, damit du eines Tages dort bist, wo er dich haben will. Er weiß um Punktgenauigkeit beim Fügen unseres Lebens. Und das führt uns noch kurz zum letzten Punkt. Fünftens, Deutung bis in die Zukunft. Also Daniel wusste, wie lange dieses Treiben herrschen soll. 2300 Abende und Morgen, oder wie hieß es? Aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte das verstehen. Er wollte unbedingt die Tiefe verstehen, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und ich finde das so wunderbar, dass diesem Verlangen, dieser Sehnsucht Daniels, unser Herr so freundlich ist, ihm begegnet und ihm das beantworten will. Das müsste Gott nicht tun. Und wir sehen ab Vers 15 bis 19, wie der Engel Gabriel aufgefordert wird, Daniel alles zu erklären. Wie ist das bei dir und mir? Mit dem Wunsch, Gottes Gedanken, sein Wesen, seine Pläne zu verstehen. Ganz ehrlich, sind wir da gleichgültig? Reicht es uns zu wissen, Israel wurde wieder angegriffen? Haben wir Verlangen, die geistliche Dimension dahinter zu verstehen? Gott zu suchen und eben zu erkennen, er ist es, der Weltgeschichte lenkt. Und hier sehen wir nun eben die Reaktion Gottes auf das Verlangen Daniels. Es zeigt uns doch, wie es ihm gefällt, wenn Menschen von Herzen wünschen, das Wort Gottes zu verstehen, sein Wesen mehr zu verstehen. Und das hat manchmal auch damit zu tun, das eigene Gottesbild mal zu hinterfragen. Und anstatt dieses immer zu verteidigen mit unserer Erkenntnis, auch mal zu sagen, Herr, zeig mir, wie du wirklich bist und nicht, wie ich denke. Und ich glaube, wenn wir das tun, begegnen wir einem viel größeren Gott, weil wir uns selber manchmal hier unnötigerweise Grenzen setzen. Wie werden die sein, die Lust haben am Wort Gottes, am Gesetz des Herrn, wie ein Baum an Wasserbächen? Und unser Herr sorgt dafür, dass das gelingen darf. Von uns aus können wir sein Wort nicht verstehen. Und hier bei Daniel sehen wir, Gott mobilisierte sogar die Engelwelt in gewisser Art und Weise, um Daniel zu zeigen, was damit gemeint ist. Und Daniel erhörte dieses Zwiegespräch. Er wird zutiefst erschreckt, einmal mehr in diesem Buch. Da tritt der Gabriel neben ihn, richtet ihn wieder auf. Und nun hier noch etwas sehr Wichtiges. In Vers 17, Vers 19 und Vers 26. Und da begegnen wir eben dieser Deutung bis in die Zukunft. In dieser Deutung des Traumes heißt es, und er sprach, siehe, ich verkündige dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Was aber über das Gesicht und von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Ja, was hat das zu bedeuten? Das hat sich doch schon erfüllt. Medo-Persien, Griechenland, haben wir doch gesehen, hat sich erfüllt. Ich glaube, wir sollten nicht bloß bei dem stehen bleiben. Es hat sich haargenau erfüllt. Aber ich glaube, dass wir nicht falsch gehen können, wenn wir festhalten, dass all das sich in Zukunft im großen Stil, vielleicht verstehen wir nicht wie, aber dass sich das im großen Stil alles noch einmal erfüllt. Ich glaube, dass da in Harmagedon die ganze Skulptur, die ganze Nationenwelt himmlische Kräfte und irdische Kräfte, die finsteren Mächte und die Werkzeuge des Teufels vereint gegen Christus und seinen Herrn, gegen Israel kämpfen werden. Und die Skulptur wird ja letzten Endes erst komplett zerstört, wenn der Stein sich löst. Und der Herr ist ja das Wort Gottes im Fleisch. Also wenn er wiederkommt, erfüllt sich doch in gewisser Weise das ganze Wort auf einen Schlag. Auch das, was hier von Antiochus gesagt ist, wird sich erfüllen. Also dieses politische Gemälde, könnten wir sagen, enthält Züge, die weit über das Maß hinausragen, was damals verwirklicht worden ist. Das wird absolut gewaltig sein. Und auch wenn wir daran denken, eben östliche Mächte von Babel, Medo-Persien, westliche Mächte, beziehungsweise von Jerusalem, Babel und Medo-Persien, westliche Mächte, Griechenland und Rom, also da können wir schon an einen globalen Konflikt denken, um den es dann eines Tages geht. Also, was deutlich aufleuchtet und klar ist, das Gesicht ist für die Zeit des Endes bestimmt. Wie auch immer das dann sein wird, wenn es geschehen ist, dann wissen wir es. Interessant ist noch der Hinweis, ohne den Boden zu berühren. Ob das bei Griechenland damals geschah, heute wissen wir, ist es möglich. Springen wir zum Schluss noch zu Vers 23. Da heißt es, aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Am Ende ihrer Regierung. Das war damals im nahen Kontext. Aber auch hier die Zeitbestimmung. Am Ende der Regierung der Zeiten der Nationen meint dann wiederum die Wiederkunft Jesu. Also verstehen Sie, was ich meine? Man kann es immer so doppeldeutig dann betrachten, was Gott ja wieder so groß macht. Und wir sehen, die Frevler, die Gegnerschaft Gottes, die tritt auf, bis Jesus wiederkommt. Dieses Wissen bewahrt uns wieder vor irgendwelchen Bestrebungen nach globalen Weltverbesserungen. Und wir erleben das in der heutigen Zeit ganz brutal, wie das immer mehr zunimmt. Und dann heißt es in Vers 25, das ist der letzte Bibelvers, und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Also wir sehen diese satanischen Kunstgriffe. Übernatürliche Macht, die dem Ausdruck verleiht, mit Klugheit, mit gelungenem Betrug, tritt er gegen den Fürsten der Fürsten auf. Hat alles irgendwie schon stattgefunden, findet ja irgendwie auch heute statt. Wir staunen ja manchmal, wie viel Gelingen Feinde Gottes haben. Aber am Ende, da wird sich der Antichrist eben vorgeben, Gott zu sein. Und letzten Endes, Antiochus starb an einer Krankheit. Aber an was stirbt der Antichrist? Am Hauch des Mundes Jesu. Das sehen wir nochmals, eben können wir auch unterscheiden, von wegen Vorerfüllungen und buchstäbliche Erfüllung, da müssen wir einfach genau lesen. Der Hauch seines Mundes. Der Herr selbst wird das tun. Und da sehen wir, wer wirklich der Größte und Höchste ist. Und nach dieser Deutung, da war der Daniel krank. Er war so richtig am Ende. So geht es vielleicht uns auch, wenn wir uns damit beschäftigen, mit Gottes Wort, wenn wir erahnen, was wir vielleicht alles noch so erleben könnten vor der Entrückung. Da wird uns vielleicht auch Angst. Aber meine Lieben, deshalb ist es so wichtig, biblische Prophetie zu studieren, daran festzuhalten, Heilsgeschichte zu sehen. Wir sehen eben darin, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat. Also selbst auch der Teufel ist ganz in der Hand Gottes. Und das ist der Trost schlechthin, den wir haben. Es gibt auf dieser Erde sonst keinen Trost. Natürlich ist es Trost zu wissen, dass Gott uns liebt, aber allein bei diesem Satz stehen zu bleiben, bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen das ganze Wort Gottes studieren. Es ist noch viel größer, wenn wir sehen, dass Gott sogar die finsteren Mächte zu fügen versteht und dass dieser Gott uns liebt. Das gibt ja nochmals eine ganz andere Tiefe. Also das Wesentliche liegt in der Zukunft und das liegt alles in Gottes herrlicher Hand. Und mit dieser Gewissheit schließt das Kapitel. Also was hier gesagt wurde, soll für fernliegende Tage gelten. Es ist absolut wahr und es steht fest, diese herrliche Wende, sie kommt. Diese herrliche Wende steht fest, im ganz zum Gegensatz zu vielen Moralisten und solche, die einfach sagen, ja, das Gute wird gewinnen und so. Nein, die Wahrheit, die herrliche Wende, sie wird siegen. Gottes Verheißungen bleiben. Amen. Ja, bevor wir nun ins Abendmahl übergehen, darf ich abschließend nochmals kurz mit uns beten. Ja, du großer Gott im Himmel, wir staunen, gerade jetzt hier in Bezug auf das Buch Daniel, wie hoch du eben wirklich bist, wie groß du bist. Ja, wir sehen, wie alle Mächte, alle Regenten dieser Welt, alles steht in deiner Hand. Sie wissen es nicht oder beziehungsweise wollen es nicht wahrhaben, aber du bist der, der die Geschicke und Umstände lenkt. Und du erfüllst dein Wort, weil du es gesagt und versprochen hast. Und das ist auch so herrlich, Herr, da können wir auch staunen, wenn wir uns selbst anschauen, das sündige Fleisch, wir alle sind Individuen, manchmal sture Böcke, nicht mal wir uns können uns dir in den Weg stellen. Du erfüllst mit einem jeden von uns die Ziele, und du erreichst mit uns alles, Herr. Da können wir schon staunen und dir danken und dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir eben dich auch machen lassen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass wir lernen, über unsere Glieder zu herrschen, uns dir hingeben, Lektionen annehmen, wenn du uns Menschen in den Weg stellst, wo wir vielleicht denken, ach, der hat einen mühsamen Charakter, Herr. So lass uns doch das geistlich sehen, dass uns auch das zum Besten dient, Herr. Und ich will dir danken, dass wir einfach staunen dürfen, wie du mit einem jeden Regenten, so arrogant und hochmütig er auch war, auch zurechtkommst. Und dass immer ein anderer da war, Herr. Und so bringst du die Weltgeschichte ans Ende und dein Sohn wird regieren. Ach, ich freue mich auf diesen Moment. Wir freuen uns darauf, wenn dein Sohn das alles erhalten darf. Ja, das ist alles in den besten Händen, Herr, und so auch wir. Und wir danken dir nun, dass wir an die Grundlage von allem, Herr, denken dürfen. In deinem Sohn ist das Ja und Amen sämtlicher Verheißungen. Und der Ursprung ist auf Golgatha, Herr. Dort sind alle Entschlüsse, dort ist alles festgehalten. Die ganze biblische Prophetie gründet auf diesem Moment, wo du deinen herrlichen Sohn, die unaussprechliche Gabe, wie Paulus es nennt, gegeben hast, wo du Mensch geworden bist, gestorben bist am Kreuz. Herr, wir können nur staunen und bitten dich jetzt, dass du uns das neu vor Augen malst, wenn wir das Abendmahl einnehmen dürfen. Amen.